Berufsinsights, der Podcast. 2 Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights und erstmal ein dickes Sorry von mir, dass die Folge so lange auf sich hat warten lassen. Ganz kurze Info von meiner Seite. Ich habe einen neuen Job angefangen, ich bin umgezogen, es ist viel passiert bei mir und es war einfach nicht so richtig die Zeit und die Muße dafür da, Folgen aufzunehmen. Aber jetzt bin ich wieder da und nicht zuletzt, weil ich mehr oder weniger zufällig einen sehr interessanten Podcast-Gast kennengelernt habe und dann einfach dachte, okay, ich muss wieder loslegen, ich muss die Gelegenheit beim Schopf packen, dass ich mal so einen ausgefallenen Beruf hier einladen kann. Denn heute habe ich Daniel zu Besuch und Daniel ist Synchronsprecher. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ja, freut mich, hier sein zu können.
Ja, wie gesagt, also ich war direkt heiß wie Frittenfett, als ich gehört habe, am Nachbartisch sitzt ein Synchronsprecher. Da halte ich mich ja nicht zurück und gucke irgendwie, aha, muss ich kennenlernen. Und jetzt freue ich mich total, dass das heute klappt. Und bin ehrlich gesagt selber ganz gespannt, was du mir und uns erzählen wirst, weil natürlich hat man so eine grobe Vorstellung davon, was ein Synchronsprecher macht, aber ich habe überhaupt keinen Plan, wie man das wird, wie der Alltag aussieht und was da irgendwie so alles drumherum noch dranhängt. Daher würde ich sagen, wir starten mal ganz entspannt los. Erzähl uns doch mal, wie es bei dir dazu gekommen ist, dass du Synchronsprecher bist.
Ja, erstmal wollte ich noch kurz sagen, gut, dass du dich nicht zurückgehalten hast. Ein gutes Beispiel, dass man manchmal einfach sagen sollte, was man denkt oder fühlt. Ja, wie bin ich zu dem Job gekommen, hast du gefragt. Ne?
So wirklich, also von der Schulzeit mal angefangen, weil ich habe viele Schülerinnen und Schüler, die das hören. Und ich weiß nicht, ob du da schon wusstest, ich werde mal Synchronsprecher.
Ja, Synchronsprecher tatsächlich nicht, aber ich wusste schon sehr früh, dass ich Schauspieler werden will, weil mein Vater war auch auf einer Schauspielschule und arbeitet seit meiner Geburt als Kabarettist.
Ah, cool.
Und hat immer zu Hause geprobt und da habe ich einfach immer, ich konnte ihm immer stundenlang zugucken und habe ich schon früh den Beruf Schauspieler kennengelernt, so früh, dass ich teilweise Schauspieler von Politikern nicht unterscheiden konnte. Und einmal bei irgendeiner politischen Veranstaltung habe ich gesagt, guck mal, Papa, das ist ein Schauspieler. Und dann war es aber Rudolf Scharping von der SPD. Naja, gut, also... Ja, aber das war auf jeden Fall mein erster Berührungspunkt damit und deswegen, als ich auf der Schule war, habe ich schnell, ich erinnere mich, die ersten Freunde-Bücher, in die ich reingeschrieben habe, habe ich immer geschrieben Schauspieler. Cool. Bis irgendwann dann doch schon auch in der ersten Klasse war es dann Schauspieler oder Fußballprofi.
Ja, Klassiker.
Genau. Ich habe mir diese Traumberufe von vielen Jungs wahrscheinlich ausgesucht oder und das habe ich auch lange verfolgt, immer wieder war das so, also eine Zeit lang habe ich auch ambitionierter Fußball gespielt, aber irgendwann so mit 16, 17, als ich dann auch ein bisschen höherklassig gespielt habe und da so zumindest an der Jugendbundesliga geschnuppert hatte, hat sich dann aber herausgestellt, das ist vielleicht nicht mein Weg und dann musste ich den einen Verein entlassen und im Nachhinein würde ich sagen, definitiv, weil Fußball mag ich zwar an sich, und wenn ich einen Ball sehe, werde ich immer, also kann es passieren, dass ich mal ein bisschen hibbelig werde oder wenn Kinder mit dem Ball spielen, spiele ich gern den Ball zurück oder hoffe, dass sie so schlecht schießen, dass er zu mir kommt. aber tendenziell muss ich sagen, gibt es viele Nachteile, wenn ich das jetzt mir als Beruf vorstellen würde oder überhaupt meine.
Ja. Und, das ist ein Traum, den verfolgen extrem oder den haben sehr, sehr viele. Ich glaube, ich muss irgendwann mal einen Fußballer auch rankriegen.
Ja.
Oder eine Fußballerin.
Ja, genau.
weil das, glaube ich, auch ein Beruf ist, den man sich vielleicht auch einfach anders vorstellt, als er im Endeffekt ist. Und weil man ganz ehrlich sagen muss, wenn man es dahin bringen will, was man sich vorstellt, ne? Man will ja dann auch Fußballprofi sein und träumt ja von irgendwie hohen Zielen. Das schaffen halt nur ganz wenige. Und deswegen, ja, bin ich immer froh, wenn ich Gäste hier habe, die sagen, das war auch mal mein Traum. Und ich habe aber irgendwie einen Weg gefunden, der für mich vielleicht sogar besser passt. Weil es einfach, es kann halt nicht jeder Fußballprofi werden. Also das heißt, Fußball war es denn nicht und
genau, aber ich hatte immer noch Alternative. Also es war immer erster oder zweiter Platz, war Schauspieler auf jeden Fall. Und deswegen bin ich nach der normalen Schule auch definitiv dann auf die Schauspielschule gegangen.
Das war, wenn ich kurz fragen darf, nach der 10. oder nach dem Abi?
Nach dem Fachabi, genau.
Nach dem Fachabi.
Genau, da habe ich so ein relativ schnell gewollt, auf die Schule zu gehen. Und möglicherweise hatten es, also wie soll ich sagen, haben es vielleicht unterbewusste Ängste auch dazu geführt, dass ich, als ich gemerkt habe, ich werde nicht Fußballprofi, brauchte ich noch eine zweite Alternative. Da war Schauspiel auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Definitiv da spätestens. Und dann habe ich noch kurz überlegt, vielleicht könnte ich ja auch Fitnessökonom werden, weil ich viel Sport gemacht habe und da gab es diesen Beruf gerade relativ neu und habe gedacht, okay, wenn mich keine Schauspielschule nimmt, weil das war für mich die Voraussetzung, Schauspieler zu werden, wobei man das ja theoretisch auch anders schaffen kann, aber genau, und so war dann noch meine Alternative, aber die ja wurde nie benötigt.
Du wurdest also angenommen an der Schauspielschule, also es war eine richtige Schauspielschule, nennt man das so?
Genau, Schauspielschule. Es gibt ja vielleicht drei Abstufungen. Es gibt die großen staatlichen Hochschulen. Davon gibt es, ich weiß gar nicht, 10 vielleicht in Deutschland. Die haben den größten, den besten Ruf und werden teilweise bevorzugt bei Theater, ich will mal Castings sagen, aber Casting. Ich meine, genau.
Man also wenn die einen Schauspieler suchen.
Genau, wenn die einen Schauspieler suchen, ganz einfach. Genau, für Vorsprechen. Genau, so den Begriff habe ich gesucht. Genau, dann werden die teilweise bevorzugt eingeladen, aber muss nicht, und dann gibt's halt eben die staatlich anerkannten privaten Schulen, auf so einer war ich, und dann auch die komplett privaten, wo man halt einen Abschluss machen kann, aber der, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, halt dann nochmal schwieriger ist, aber es gibt ja auch viele, die sogar Autodidakt oder die vielleicht den ein oder anderen, Workshop mitgemacht haben, und wobei ich sagen muss, am Theater ist es extrem schwer, da dann am Theater zu arbeiten.
Ich finde es eine wichtige Info, weil mir ist bei privaten Hochschulen direkt eine eingefallen, die bei mir aus der Region ist und einfach viel, viel Werbung macht. Und diese 10 oder wie viele es auch immer sein mögen, wirklich diese Hochschulen, die du erwähnt hast, die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich will diesen Weg einschlagen, dann vielleicht nicht sofort zuschlagen bei den Angeboten, die da viel Werbung machen und ja auch extrem viel Geld kosten.
Ja.
Und ich vermute mal, das ist auch genau das, was dann viele vielleicht Vorurteile bei Schauspielhäusern sind. So, da kauft man sich ja irgendwie seinen Abschluss, aber das ist nicht der Hochschulabschluss, den wir eigentlich erwarten, sondern gut recherchieren und mal gucken, was gibt's eigentlich alles für Schauspielschulen. Aber gut, also dein Weg führte über diese Hochschule. Du wurdest angenommen.
Genau.
Ich will natürlich jetzt nicht den Faden unterbrechen, aber ich glaube, dass sich jetzt viele fragen, was heißt denn, man muss angenommen werden? Muss man da einen Test machen, ein Vorsprechen machen? Magst du ganz kurz erzählen, was einem da noch für eine Hürde begegnet?
Da kann ich auf jeden Fall sagen, in meinem Fall waren es, glaube ich, 100 Kontrahenten, die dann innerhalb von, und das ist noch verhältnismäßig wenig, die dann in 3-4 Tagen sozusagen vorgesprochen haben oder an 3-4 Tagen. Und man musste 2 Monologe vorbereiten. Einmal einen klassischen und einen modernen Monolog, wobei klassisch, glaube ich, heißt ab 100 Jahre. Also 100 Jahre alt soll der Text sein. Und genau, so spricht man dann vor Dozenten eben seine Rolle vor. Und es gab noch den zweiten Tag, da wurden verschiedene Übungen gemacht, die man vielleicht eventuell von der Theater AG kennen könnte. Verschiedene Übungen und auch Improvisationen wurde auch verlangt. Da war ich immer besonders nervös.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Weil ich hatte auch zu der Zeit, konnte ich gar nicht richtig über mich sprechen oder hatte irgendwie so viele Blockaden. Und damit, deswegen war ich so froh. Auf der Bühne waren die alle weg. Und das haben auch die Dozenten erkannt und haben, das war auch ein Grund, warum ich genommen worden bin, weil ich da irgendwie aufgefallen bin durch das fast schon Gestottere sozusagen bei der Vorstellung. Mhm. Und dann auf der Bühne konnte ich aber meinen Text perfekt und die Abläufe, so wie ich es für mich geprobt habe, haben auch funktioniert.
Toll. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, wie alt du da warst, das ist ja auch eine Zeit, wo man vielleicht noch gar nicht so selbstsicher unbedingt ist und sicherlich hört auch der ein oder die andere zu und denkt auch, ja, das ist mein Traum, aber ich bin vielleicht nicht selbstbewusst genug dafür. Aber in der Rolle funktioniert es dann doch. Und das zeigt ja genau, dass du auch den richtigen Weg gewählt hast, der zu dir passt, ne?
Ja, und da muss ich auch sagen, haben mich meine Eltern aber auch immer sehr gestärkt. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, mach was Richtiges, mach was Ernsthaftes. Die haben ja immer mein Talent gesehen. Schön. Und haben es auch gefördert und haben gesagt, nein, es ist richtig so. Ja, das war
mega wichtig.
Ja, sehr wertvoll, da Verständnis zu haben.
Ja, also das finde ich ja auch immer wieder wichtig. Die Eltern machen einfach extrem viel aus. Und wie du sagst, viele Eltern sagen leider, ja, mach was Richtiges oder so. Da ist auch unter Umständen was dran. Also wenn du jetzt nicht, wenn genau. du immer gestottert hättest, auch in der Rolle, dann hätte man auch sagen müssen, naja, Daniel. Aber so, Eltern kennen ihre Kinder halt auch gut und ich finde es schon gut, wenn die dann unterstützen, weil gerade in der Phase ist man so unsicher und jede Kritik haut einen vielleicht auch noch mal mehr um, als wenn ich jetzt mit 30 mich einer kritisiert. Ja, dann bin ich ja schon viel stabiler und weiß, ja, das denkst du jetzt, aber du kennst mich nicht. Also. Genau. Schön. Ja. Okay, das heißt, Vorsprechen und so, wenn du sagst Übungen, die man aus der Theater-AG kennt, hast du da vielleicht ein Beispiel, weil ich war nicht in der Theater-AG?
So, genau. Ich selbst kann auch überlegen, was irgendwie genau, lange ist es her. Na, einmal überhaupt gehört es dazu, die Stimme warm zu machen und verschiedene Stimmübungen, das Kiefer lockern oder dann irgendwelche oder
okay, Amalala.
Wie auch immer. Und da gibt's verschiedene, Lockerungsübungen oder man läuft durch den Raum und also quasi im Prinzip ja Wahrnehmungsübungen, die man macht. Alles mal mit allen Sinnen ertasten, erfühlen, hören, riechen, schmecken sogar auch.
Okay.
Sozusagen unter Umständen, also wenn man da sich frei genug fühlt. Also hieß es auch durchaus, mal hat der eine Dozent gesagt, ja, ihr könnt auch, wenn ihr das Bedürfnis habt, auch gerne den Boden abschlecken oder so. Ne? Also es ist halt wirklich Schauspielschule, da geht man schon an Dinge ran, okay. die man, also.
Ja, Künstler halt, ne, was soll man sagen.
Ja, genau. Und ja, eventuell noch bestimmte Bewegungsübungen, so der Akrobatiklehrer war, glaube ich, auch noch da dabei.
Ja, krass.
Also genau, auf der Schauspielschule überhaupt gibt's viele. Ich meine, das ist fast schon ein anderer Podcast.
Ich habe halt gedacht.
Ich frage mich gerade auch. Aber da gibt's natürlich viele interessante Unterrichtsfächer, die man hat. Also allein hier Akrobatik, Fechten, Sprechen, Diktion.
Okay, ich merke schon, wenn du Bock hast, dann nehmen wir nochmal eine Folge auf. Vielleicht. Und dann fokussieren wir uns darauf. Weil ich habe auch gerade gedacht so, ach ja, Moment.
Ja, es ist schon, wenn ich, genau, deswegen können wir gucken, wenn da, wer weiß, wenn noch Kommentare kommen, dann kann man es ja nochmal erweitern.
Ja, unbedingt. Also, ja. Aber der Weg dahin ging über die Schauspielschule und jetzt habe ich eine Vorstellung davon, was einen da erwartet. Ich guck mal, vielleicht finde ich auch, es gibt bestimmt irgendeine Homepage, wo beschrieben ist, wie man sich auf so Tests vorbereitet, dann verlinke ich das noch. Hm. Und bei dir hat es also geklappt und dann hast du erstmal die Schauspielschule besucht.
Genau.
Aber irgendwie bist du dann zum Synchronsprecher gekommen.
Genau, habe die Schauspielschule besucht, dachte auch, dass ich, also mein Ziel war auch einfach das Theater. Ich wollte einfach Theater spielen, hatte eine große Leidenschaft auf der Bühne, alles zu geben, also wirklich alle meine Grenzen auch da komplett auszuweiten und auszuloten auch. Und hatte eigentlich kaum welche, weil ich einfach so dafür gebrannt habe.
Du hast auch den Boden abgeschleckt.
Ja, ich geb's zu. Ja, ich habe auch ich habe auch mal den Boden abgeschleckt.
Alright.
Ja. Aber genau, abgeschlossen und dann auch mich am Theater beworben. Da habe ich als Beispiel, ich habe 80 Bewerbungen verschickt und dann da, ich glaube, 8 Einladungen bekommen, wo war ich dann noch und dann glaube ich, das dritte ist es geworden und ich muss jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall habe ich dann an verschiedenen Theatern gespielt und die längste Zeit an einem Stadttheater, ein halbes Jahr nach dem Abschluss, 4 Jahre war ich dort und da habe ich auf jeden Fall wirklich meine Leidenschaft ziemlich ausleben können, muss ich sagen. Habe dann auch schöne Rollen gespielt und nach diesen Jahren, das war halt in der Kleinstadt, habe ich auf jeden Fall gedacht, ich will nach dem Engagement will ich an eine große Stadt. Ich will gucken, was in der großen Stadt so möglich ist. Und dann habe ich eben von jemandem gehört, es gibt übrigens auch eine Synchronfortbildung, die man machen kann. Das fand ich interessant. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich eigentlich viel mehr als vom Theater in der Jugend- oder Kindzeit vielmehr eigentlich von verschiedenen Synchronsprechern geprägt worden bin. Aha. Und es ist meine Lieblingskinderserie, ist zum Beispiel, ist jetzt nicht ganz so bekannt wahrscheinlich, aber ist die Tiere aus dem Talerwald, die Tiere aus dem Planerwald. Kennst du, genau, oder als die Tiere den Wald verließen.
Und ein bisschen melancholische Sendung, aber auch, muss ich sagen, in der Rückschau.
Aber hat mich auch immer sehr mitgenommen, aber das fand ich, ist meine absolute Lieblingszeichentrickserie. Danach kommt lange nichts und ich habe zwar auch einiges geguckt, aber das ist für mich irgendwie ein absolutes Highlight. Und da habe ich ganz viele, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie die Sprecher heißen, aber ich erinnere mich einfach, dass ich fast schon jahrzehntelang oder heute teilweise noch, wenn ich einen Film gucke und hör dann einen Schauspieler und sagt dann, ach, das war doch der Elch oder der Hirsch, Elch gab's nicht, aber der Hirsch,
oder
genau.
Der Dachs.
Oder der Dachs oder der Fuchs oder so. Und das hat mich, also ich habe immer dann die Tiere gesehen und das war schon.
Aber es stimmt, ich habe auch direkt wieder die Stimmen im Ohr. Und ich habe die Sendung, wow.
Ja, und so geht es sicherlich natürlich vielen, wobei die Serie eben nicht den Bekanntheitsgrad hat, irgendwie, dass dann halt andere das mit, was weiß ich, mit Donald Duck oder mit Star Wars oder sonst was.
Ist, glaube ich, der Synchronsprecher von Benjamin Blümchen verstorben, habe ich gehört.
Ach ja, ich habe es auch.
Und die Stimme, also da habe ich nie drüber nachgedacht, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, jeder hat ja in der Kindheit irgendwas konsumiert, geschaut, was dann vielleicht Trickfilm oder was weiß ich was war. Und da waren Synchronstimmen und man macht es sich gar nicht bewusst. Aber das ist vollkommen recht, ja.
Und ich kann noch sagen, dass als ich Jugendlicher war, wusste ich ja auch, ne, ich werde wahrscheinlich auf die Schauspielschule gehen. Und meine Schwester, die 4 Jahre älter ist, war auch schon auf der Schauspielschule. Und dann habe ich erstmal erfahren, wie wichtig es ist, dass man die Dinge korrekt ausspricht.
Ja.
Und im Detail halt nochmal ein bisschen da so mitbekommen. Und da konnte ich einfach super von den Synchronsprechern in den Filmen lernen. Da habe ich ganz besonders darauf geachtet, wie sie die Wörter aussprechen. Und das muss ich sagen, da habe ich auch viel, viel gelernt. Obwohl ich noch gar nicht wusste, dass man ja wirklich als hauptberuflich als Synchronsprecher arbeiten kann.
Ja, weil deswegen finde ich ja auch das so schön, dass ich dich als Gast haben kann, weil da man kommt überhaupt nicht drauf, obwohl es eigentlich omnipräsent ist. Ich meine, jeder guckt irgendwie amerikanische Serien oder Filme und selbst wenn er sie im Original guckt, dann wird er darüber nachgedacht haben, ja, gucke ich lieber im Original. Und in dem Moment ist das Thema Synchronsprecher ja im Raum. Aber man macht es sich nicht so oft bewusst, außer wenn es schlecht synchronisiert ist und man sich denkt, ja, toll.
Genau, aber dann, das ist auch die große Kunst der Synchronisation, dass man eigentlich gar nicht drüber nachdenkt.
Ja.
Das habe ich auch schon oft gehört und das sehe ich irgendwo auch so. Ja,
ja, total.
Ja,
okay, und dann hast du also eine Fortbildung gemacht.
Genau, und bin dann nach Berlin gezogen und habe dann die ersten, erst auf jeden Fall noch abgewartet. Ich wollte auf jeden Fall die Fortbildung zu Ende machen. Und es ist jetzt nicht vom Thema abkommen, aber kann ich ja auch zu meinem persönlichen Weg dazu sagen. Ich hatte das Glück, dass ein Kollege von meinem Vater hat als Synchronsprecher gearbeitet und stand mit ihm in den 80ern auf der Bühne. Und sie waren deswegen entfernt befreundet, sage ich mal. Und ihm habe ich meine ersten 3 Termine zu verdanken.
Ja.
Genau. Und das
doch, finde ich gut, dass du es sagst, weil da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf. Es ist vielleicht gar nicht so leicht, da erstmal dann reinzukommen.
Genau. Wie soll ich sagen? Also es hat dazu geführt, dass ich dann meine erste Rolle gesprochen habe. Und das war also eine ganz kleine Rolle. Es waren 7 Takes. Mhm. Und ich war auch noch ein Psychiatrie-Insasse. Also da hat mir meine Schauspielschule, glaube ich, auch ziemlich geholfen.
Ja, so viel zum Thema Grenzen oder ne,
genau.
Da ausprobieren. Ja.
Und auch das Theater, die Theatererfahrung. Und und dann war das halt wirklich hier irgendwie ganz ein aufgeregter junger Mann, der gesagt hat, ja hier, wo sind meine Medikamente? Ich habe meine Medikamente noch nicht. Hallo, hallo, hört mich jemand? Und ja, und
hast direkt in der Rolle.
Und das war aber halt, genau, also, und ich muss natürlich beim Synchron, muss man ja darauf achten, dass man zumindest einigermaßen synchron spricht. Also, weiß nicht, ob das jetzt in dem Rahmen jetzt ist, des Podcasts, aber es ist ja so, dass im Normalfall bist du mit dem Cutter in einem Raum.
Mhm.
Und der Cutter achtet darauf, dass du möglichst lippensynchron sprichst, dass du die Atmer richtig setzt.
Ja,
und
ja,
gibt
klar.
Dir dann sofort Feedback.
Ja.
Und im anderen Raum sitzt der Regisseur mit dem Tontechniker und der Tontechniker achtet noch darauf, dass da keine Störgeräusche sind, dass es nicht zu laut ist, dass der Pegel stimmt und ja.
Alles, worauf und, ich heute auch achte.
Genau, zum
dass
Beispiel.
Dass du nicht ins Mikro sabberst.
Ja, baba. Ja.
Okay, doch, finde ich, genau sowas, dann kann man sich vorstellen, wie das so aussieht, wenn du da arbeitest, finde ich super.
Genau, und dass es klickt, manchmal, da finde ich dieses Wort super, das Wort klicken, manchmal hat man sowas auf der Stimme, ich weiß gerade gar nicht, ob es jetzt, wie es jetzt klingt, wenn ich klicken sag, aber da kann ganz an der Zunge so klick, das hat dann so einen Ausschlag, ne, merke ich auch, ich muss vielleicht ein bisschen was trinken und das sage ich dann auch im Studio, okay, trinken wir vielleicht mal kurz was.
Ja.
Genau, weil es sehr, sehr rein sein muss.
Mhm.
Manches, also sicherlich Tontechniker wissen da besser Bescheid. Manches kann man sicherlich rausschneiden oder bestimmte.
Ja. Aber manches eben auch nicht. Ich kann es mir schon vorstellen. Oder so bestimmtes Laute oder so, was weiß ich. Oder ich habe hier Traubensaft heute, merke ich auch, ist ganz schlecht für eine Podcast-Aufnahme. Traubensaft klebt.
Ja, genau. Wenn's dann, genau, so klebrig ist, ja, das ist dann.
Ist schlecht. Tut mir leid an Hörerinnen sein. Und Hörer.
Wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen.
Aber jetzt denke ich also, oh ja.
Auf jeden Fall. Und der Regisseur achtet eben auf die Emotionalität, auf die Betonungen, dass du alles richtig aussprichst, dass man nicht denkt oder dass man das Gefühl hat, dass ein Dialog entsteht.
Ja.
Weil es ist ja auch seit, das habe ich nicht mehr erlebt, früher waren die Kollegen noch zusammen.
Ja, das habe ich mich immer gefragt. Seid ihr nicht zusammen im Raum, wenn ihr einen Dialog sprecht?
Ist nicht mehr. Also
ist nicht mehr.
Genau. Irgendwie, ich weiß nicht wann, irgendwie Mitte der 90er oder Anfang der, da will ich weiß ich jetzt nicht genau, weil es ja auch vor meiner Zeit war, hat man das irgendwann, als die Technik so weit war, hat man das abgeschafft, weil man einfach produktiveres Arbeiten hat.
Ja.
Und hat sich dann ja durchgesetzt. Wobei alte Kollegen, höre ich immer wieder, die vermissen dann die Zeit.
Ja gut, du kannst natürlich anders interagieren, ne? Weiß ich nicht, Blicke, irgendwas, Schwingungen oder so.
Ich denke, also wenn man darauf achtet oder der Regisseur darauf achtet, dass halt da die Anschlüsse gut sind, dann hört man es ja eigentlich nicht, muss man sagen.
Das heißt, du, wenn selbst wenn da jetzt ein Dialog wäre, dann sprichst du deine Spur quasi ein?
Ja, es kann aber sein, dass ich das Glück habe, dass der Kollege schon die Aufnahme gemacht hat.
Und dann hörst du sie auf dem Ohr.
Können sie das reinspielen? Sie machen es nicht immer, weil es dann vielleicht manchmal auch dann die, ich weiß nicht, Aufnahme, also jetzt nicht stört, aber also ja doch auch stören kann. Aber es kommt immer wieder mal vor, dass dann der Tontechniker mir dann den Satz reinspricht. Oder auch meinen eigenen Satz, den ich, wenn ich einen längeren Monolog habe in einem Film, um den Anschluss besser greifen zu können, wird dann manchmal auch der Satz reingespielt vorher.
Krass, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ja, aber gut. Ich gucke nachher noch einen Film und dann achte ich mal drauf.
Und die Takes sind auch relativ kurz. Also wenn du so wirklich so eine lange Rede hast von einem Synchron-Kollegen oder halt in einer Rolle in einem Film dann kannst du dir sicher sein, also wenn die Rede irgendwie 2 Minuten geht, kannst du dir sicher sein, dass das mehrere Takes waren. Also ein Take geht, ich würde sagen, maximal 10 Sekunden.
Krass, also ein Take ist quasi bis zum nächsten Luft holen oder so, wird es dann aufgenommen?
Ja, also wobei Luft holen ja teilweise auch ja gefordert ist. Der gehört
vielleicht dazu.
Genau, also wenn der, aber natürlich dein persönliches Luft holen, ja, genau.
Also, genau, aber so ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Take, also ist eine Aufnahme am Stück. Wir nehmen ja hier den ganzen Podcast an einem langen Stück auf.
Genau.
Wir erlauben uns ja keine einzelnen Takes, aber für so einen Film ist quasi der Monolog nicht einmal eingesprochen, sondern Stückchen für Stückchen.
Genau. Und das kann sein, also mein kürzester Termin überhaupt, das war einfach ein Atmer. Da hat meine Figur, hat meine Figur 2 Schläge in den Bauch bekommen und dann war das irgendwie und das war's.
Krass. Ja.
Ich weiß nicht warum, da müsstest du noch einen Aufnahmeleiter in dein Studio holen, sozusagen, für den Podcast.
Ja.
Warum? Ist wahrscheinlich der hohe Zeitdruck, der das erfordert, ja. Dass dann jemand ins Studio kommen muss für diesen einen Take. Was ich noch sagen wollte, weil du gerade vorhin gefragt hast, ob man allein im Studio ist. Mhm. Und das ist ja auch so. Mhm. Aber es gibt noch die sogenannten Ensemble-Termine, was auch ganz interessant ist, weil so kommt man eigentlich rein in den Beruf. Ich habe zwar, mein erster Termin waren zwar 7 Takes, aber normalerweise ist es so, dass man zu sogenannten Ensemble-Terminen kommt und da werden kleine Rollen bis Kleinstrollen oder Hintergrundgespräche, teilweise improvisierte Hintergrundgespräche, werden dann aufgenommen von, ich sag mal, 2 bis 14 Leuten, die dann im Studio sind.
Und die sind dann wirklich gemeinsam, wenn es um dieses Hintergrundgemurmel zum Beispiel geht, ja. Ne? Oder eine Demo, die im Film vorbeiwandert oder so, dann.
Genau.
Ah ja.
Das wird zusammen aufgenommen. Und es wird auch wieder gemacht, weil es gab eben die Jahre, also jetzt in der Corona-Zeit, wo es halt teilweise wirklich auch selbst die kleinsten Ensemble-Sachen alleine aufgenommen worden sind. Das ist dann natürlich, glaube ich, ziemlich mühselig für die Technik oder für den Regisseur und auch teilweise für die Sprecher, wenn du dann wirklich so eine Demo hast und dann wird irgendwas skandiert, gemeinsam, wir wollen Frieden und dann ist es halt wirklich, muss der Regisseur jedes Mal 10-mal den Sprechern sagen, hier, wir haben jetzt hier diese Szene, wir wollen Frieden und dann muss jeder einzeln hören, also wenn schon was aufgenommen ist, dann kann man das ja hören, gerade in so einem Fall und dann muss man das nachsprechen und in einem Ensemble-Termin kannst du einmal
den
Rhythmus abnehmen und dann wird aufgenommen. Deswegen kommen die auch wieder zurück oder sind zurückgekommen, die Ensemble-Termine und
Aber halt nicht für, wenn es jetzt ein romantisches Gespräch beim Abendessen ist, dann hat das nichts mit Corona zu tun, dass man das getrennt aufnimmt, sondern wirklich, ich meine, wir nehmen ja jetzt auch getrennt voneinander auf. Das ist ja praktisch, aber ich würde auch, wenn du nebenan wohnen würdest, wahrscheinlich sagen, lass mal lieber online machen, weil dann habe ich einfach deinen Ton und meinen Ton einzeln. Und wenn bei mir der Saft gerade irgendwo klebt, dann kann ich das rausschneiden, aber ich kann deins trotzdem nutzen.
Ja, das ist eigentlich eine super Beschreibung dafür. Genau, also weil der Cutter sitzt dann am Ende da.
Ja.
Es wird ja ganz viel nachbearbeitet und da muss alles rein sein, genau.
Ja, interessant. Und nochmal für meine Vorstellung, siehst du den Film, während du einsprichst?
Ja, genau.
Er läuft dann da quasi.
Ich sehe den Film, aber ich sehe ihn nicht komplett. Also da ist nicht die Zeit dafür.
Ja, gut, klar.
Ich sehe, wenn es hochkommt, also doch, wenn man eine größere Rolle spricht, dann kriegt man meistens eine kleine Szene gezeigt.
Damit also man sich eingroovt.
Genau, eine halbe Minute, ich würde aber auch sagen, bis maximal eine Minute wird dann eine Szene gezeigt. Natürlich spricht der Regisseur auch über die Rolle und beschreibt sie ein bisschen, welche Situation sie sich befindet oder halt überhaupt ein bisschen den Film. Und dann geht's aber auch schon los, weil also auch interessant ist, im Gegensatz zum Theater hast du beim Synchron den Text nicht vorher. Das heißt, du kannst dich nicht darauf vorbereiten.
Aha.
Und genau, gehst ins Studio und nachdem du diese kurze Einweisung vom Regisseur bekommen hast, stehst du dann vor deinem Mikrofon und hast natürlich den Bildschirm heutzutage meistens in Tablet-Form. Oder war, sagen wir mal, 50-50. Es gibt immer noch viele Studios, die richtige Textbücher ausdrucken. Weil dann kann man sich dann auch leichter natürlich Notizen machen zu Betonungen oder so, wenn man das möchte. Oder Texte umschreiben. Aber mittlerweile immer häufiger halt irgendwelche Tablets, die man entweder selbst bedient oder teilweise nicht bedienen kann, die dann, ich glaube, von einem Cutter bedient werden. Und dann guckt man sich ja einmal den O-Ton an, also den Take.
Das Original.
Genau, das Original.
Ja.
Und dann wird es vielleicht noch einmal wiederholt und dann wird schon aufgenommen.
Also ich meine, weil du musst doch auch die Atmosphäre, musst du ja in deine Stimme bringen und vielleicht irgendwo eine Lücke. Und das machst du dann so aus dem Stegreif.
Im Prinzip ja. Also es geht schon sehr schnell. Und deswegen würde ich halt sagen, also man muss keine Ausbildung haben. Aber ich finde es von großem Vorteil und ich bin sehr dankbar, dass ich einige Jahre am Theater vorher gearbeitet habe und auch in der Schauspielschule war, um einfach so Spielerfahrung zu haben und auch zu wissen, was es bedeutet, zum Beispiel vor 500 Leuten zu sprechen und lauter zu werden und leiser zu werden, weil du musst wirklich in kürzester Zeit alles erfassen, was du nur erfassen kannst. Also allein natürlich die Emotionen. Aber du musst auch gucken, spricht die Figur ganz leise oder spricht sie fast zu sich selbst oder ruft sie da hinten irgendeinem Freund dazu, hallo, wie geht's dir? Hey, da drüben, was weiß ich, ne, so.
Ja, krass.
Und das ist manchmal gar nicht so leicht wahrzunehmen, weil die Kamera ist ja nicht immer ganz nah dran. Manchmal sind's ganz laute Gespräche, aber sie sind ganz hinten oder die Kameraperspektive ist so nah an dem Gesicht dran. Und also da ist echt sozusagen, wenn man das mal übt vielleicht bei irgendeinem Streamingdienst oder einem Film, kann man ja theoretisch einfach mitsprechen. Bei Netflix ist es, glaube ich, ganz praktisch, weil man da das schnell auf Deutsch und andere Sprachen umschalten kann. Wird man das vielleicht ansatzweise so feststellen, dass und das muss man, das ist auch eine große Herausforderung, den Raum zu bedienen. Das wurde mir bei der Synchronfortbildung auch immer wieder gesagt. Ganz wichtig ist, einfach auf den Raum zu achten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich verstehe auch jetzt, warum der Cutter, der Regisseur und noch irgendwer, warum die alle dabei sitzen. weil da einfach viel mehr reinspielt und das muss dann sofort fluppen oder vielleicht maximal beim zweiten Mal.
Genau, also es ist durchaus bei höherwertigen Produktionen, also es ist auch nicht schlimm, wenn es mal 5 oder 6 Mal ist, weil am Ende muss es natürlich gut sein. Aber es ist durchschnittlich, also wenn es jetzt immer 6 Mal dauern würde, dann wäre es definitiv zu lang.
Kriegst du halt keine Jobs mehr. Also ich denke mal, das spricht sich ja auch so ein bisschen rum, wie gut man mit jemandem zusammenarbeiten kann. Oder ich weiß nicht, das führt dann jetzt wirklich zu weit, ob man jetzt irgendwie Zeugnisse bekommt oder so, aber ja, wenn man da gut ist, dann kriegt man wahrscheinlich auch mehr Jobs.
Genau, also es spricht sich auf jeden Fall rum. Die Aufnahmeleiter telefonieren jeden Tag mehrmals miteinander. Also es gibt so ungefähr 100 Aufnahmeleiter in Berlin und die müssen jeden Tag hin und her telefonieren, um dann für den nächsten Tag die Studios voll zu kriegen mit den Sprechern.
Ja.
Und das ist vielleicht auch etwas, was du jetzt noch gar nicht gefragt hast, aber oder soll ich das?
Genau,
weil es ist so, dass wirklich meine Termine kommen meistens einen Tag vorher.
Ach krass, ja stimmt, deswegen musste ich auch gestern nochmal fragen, ob das heute klappt, ne?
Genau. Bis 18 Uhr weiß ich noch nicht, wie der nächste Tag aussieht. Da kann sich noch ganz viel tun. Also ich kann manchmal so tendenziell was sagen, aber theoretisch könnte ich von 9 bis circa 23 Uhr einen Termin bekommen.
Ja, krass. Das heißt, du bist irgendwo registriert als Synchronsprecher und die Aufnahmeleiter buchen und planen dich irgendwo ein oder es gibt welche, mit denen du kooperierst und die planen dich dann ein oder wie?
Genau, also ich kann es auch so sagen, ich bin in so einer Agentur, wo ich dann auf dieser Agentur muss ich meinen Online-Kalender aktuell halten. Und alle Aufnahmeleiter Berlins können darauf zugreifen.
Krass, ja.
Und dann ist es auch so, dass ich gar nicht, da müsste ich aktiv auch ablehnen, wenn ich nicht kann. Also es wird einfach, zack, es kommt eine Voranmeldung rein. Das ist sowas wie eine unverbindliche Buchung.
Ja.
dann wissen die anderen Aufnahmeleiter auch, dieser Aufnahmeleiter hat das Vorrecht zu buchen. Mhm. Und dann kommen da die Termine am Tag.
Ja, sag mal, wie ist denn dann das gut? Ich finde das schön. Wir leiten automatisch hier von Frage zu Frage. Wie sieht denn dann dein Alltag so aus? Also ich habe jetzt schon rausgehört, du bist dann unter Umständen an einem Tag bei mehreren Studios und machst verschiedene Stimmen. Also du musst ein bisschen schizophren auch sein, ne?
Ja, oder zumindest offen dafür, alle Teile seines Selbst irgendwie rauszulassen.
Das hast du schön gesagt, ja.
Ja, also es ist schon wirklich, ich habe schon wirklich kuriose Rollen gesprochen an einem Tag. Ja, einen Prinzen und dann ein fahrendes Auto und dann fliegende Banane und am Ende noch den bärtigen Vergewaltiger. Also wirklich, es kann echt, ja.
Aber dann nimm uns doch mal eben mit. Das heißt, du siehst schon noch am Vorabend, okay, meinen Wecker stelle ich jetzt mal auf so und so viel Uhr.
Ja.
Und dann geht's morgens irgendwann los, das ist angedeutet ab 9, also richtet sich dann nach den Studios und dann fährst du irgendwo hin, nimmst da auf, je nachdem, wie viel Takes es halt braucht, bis es drin ist, kann ich mir vorstellen, geht's dann auch schon mal recht schnell. Also dann bist du vielleicht für eine Stunde gebucht und dann geht's eventuell weiter.
Genau, also es ist meistens so, also auch wenn du eine große Rolle sprichst, wird, glaube ich, nicht mehr als 4 Stunden aufgenommen. Also wenn du eine Hauptrolle sprichst, dann ist es halt, wird es wirklich gestückelt aufgenommen.
Ne?
Ja, da braucht die Konzentration. Aber die anderen Firmen nehmen dann darauf jetzt nicht groß Rücksicht. Also da wird teilweise, kann halt sein, dass du von 10 bis 14 Uhr den einen großen Termin hast.
Ja.
Und dann, wenn es zeitlich von der Entfernung passt, darauf achten dann die Aufnahmeleiter, kann es auch sein, dass du dann ja um, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde später dann den nächsten Termin hast. Und dann kann es theoretisch so weitergehen. Da musst du dann selbst schauen, dass du dir halt
ja vielleicht die
Energie zurückholst. Oder genau, das kann man ja auch. Also theoretisch könnte ich sagen, oh, ich mache jetzt 4 Wochen Urlaub. Also,
setzt du einfach deinen Kalender voll oder sagst, was weiß
genau,
ich, ich muss jetzt.
Aber es ist immer so eine Abschätzung, weil man will ja weiterhin gebucht bleiben. Und wenn es zu lange, zu viel Sperrzeiten sind, dann kommen die Aufnahmeleiter ganz schnell auf die Idee, jemand anderen zu buchen.
Ja, kann ich verstehen. Wir wollen es ja auch einfach haben oder wenn man weiß, mit dem fluppt's gut, dann bucht man den halt immer wieder.
Ja, genau. Ja. Und für gewöhnlich ist es so, genau gegen 18 Uhr, es gibt immer mal Ausnahmen, aber dann kriegt man direkt einen Anruf. Für gewöhnlich ist es so, dass ich gegen 18 Uhr Bescheid weiß, wie der nächste Termin aussieht. Und dann bin ich so flexibel oder mag den Beruf zu gerne, dass ich mich dann daran anpasse. Und dann sage ich, okay, jetzt muss ich ein bisschen früher runterkommen, sage ich mal, wenn ich morgen um 9 einen Termin habe, weil ich eher nicht so der Frühaufsteher bin. Klar, gehe ich ein bisschen früher ins Bett. Das macht's halt, also Freizeitgestaltung ist nicht so leicht.
Ja.
Weil viele, also gerade auch Freunde, würden es gerne früher wissen.
Ja.
Und dementsprechend ist es praktisch, wenn die Freunde einfach ein bisschen flexibler sind.
Ja, gut, die müssen sich halt drauf einstellen, ne? Aber es finde ich gut, dass du es sagst. Also, das muss man einfach wissen. Wenn man diesen Job macht, dann hat man nun mal nicht den Jahresplan, sondern dann muss man ein bisschen flexibel sein und ja, so.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist manchmal ein hoher Zeitdruck, Büren. Und das ist dann nicht immer so angenehm, weil die Synchronfassungen möglichst schnell dann auch rausgebracht werden sollen.
Ja, klar, ihr seid ein Baustein in einer langen Kette, ne? Also jeder, der irgendwie gerne Serien guckt, der weiß, wie ätzend das ist, wenn man ein Jahr wartet, bis die nächste Staffel kommt. Wenn man dann mal 2 Schritte weiter denkt, kann man sich aber auch vorstellen, dazwischen passiert extrem viel. Und ihr seid halt ein Schritt davon. Und natürlich könnt ihr euch nicht wochenlang Zeit lassen, weil man kann jetzt nicht sagen, ja, die Serie verspätet sich leider, weil die Synchronsprecher müssen sich noch ein bisschen eingrooven oder so. Ihr müsst dann, verstehe ich. Noch nie drüber nachgedacht.
Ja, es ist wichtig. Sonst gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Englisch können, bei den englischsprachigen Serien ganz gefährlich, dass die Leute dann sagen, ja, guck hier in der Originalsprache an. Kann ich ja auch einigermaßen. Also wenn sie es nicht ohnehin machen, die jetzt irgendwie Englisch perfekt können.
Das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt, den ich mir gar nicht so klar gemacht habe. In Deutschland ist das total üblich, dass Filme übersetzt oder synchronisiert werden. Aber in anderen Ländern ist das gar nicht mal unbedingt so. Also das ist so ein Job, der ist auch irgendwie deutsch oder in Deutschland vor allen Dingen.
Ich habe mir mal sagen lassen, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, dass man da besonders großen Wert gelegt hat auf die Synchronisation, um die Deutschen ein bisschen zu erziehen.
Ach,
und dann hatten die Amerikaner halt deswegen vor allem halt großen Wert darauf gelegt und auch, es gibt aber auch den russischen Sektor, da wurde auch viel
interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay, da muss ich mal ein bisschen zu recherchieren, das finde ich ganz interessant, weil es ist ja schon famos, so wieso ist es bei uns so üblich und anderswo nicht so sehr.
Ja, und dann hat sich das entwickelt und entwickelt, ist natürlich jetzt ja auch toll geworden und man hat die ganze Welt, also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich jetzt alle, welche Sprachen ich schon alle synchronisiert habe. Aber ja, es ist schon einiges, also auch China und Südkorea, die machen immer mehr.
Ja.
Also.
Ja, oder so spanische Telenovelas, ne?
Genau, ja.
Da kann ich auch vielleicht nochmal einen Input geben, weil witzigerweise, ich habe gestern meinen Vermieter kennengelernt und Achtung, was hat er gemacht? Er hat Filme übersetzt. Also er hat die Arbeit, er hat sie nicht übersetzt, er hat Synchronbücher geschrieben.
Dialogbuch.
Also er hat das gemacht, was vor dir kommt. Ich dachte, ich werde nicht mehr, als er mir sagt, er macht genau das. Ich sage, ja, morgen nehme ich da eine Podcast-Folge zu auf. Und da habe ich nie drüber nachgedacht. Also, falls ihr euch auch fragt, der Film wird also im Original produziert. Und bevor der Synchronsprecher ihn dann auf Deutsch nachspricht, wird der Film zuerst von einem Übersetzer übersetzt. Und dann von dem, was mein Vermieter macht, wird diese Übersetzung so zurechtgeschrieben, dass sie auf den Film passt und dass der Synchronsprecher sie eben, wie wir gerade gehört haben, ohne viel Vorbereitung einfach nur noch sprechen kann, weil die reine Übersetzung überhaupt nicht passt. Also er hat da so ein ganz lustiges Beispiel gebracht, da war in irgendeinem Film, wurde gesagt, wer in die Kirche geht, muss auch beten oder so. War die Übersetzung, denkt man sich als Deutscher so, was soll das jetzt sagen? Und es wäre dann im Deutschen, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das waren dann so Sachen, die er gemacht hat. Also erst die reine Übersetzung und dann kommt eben nochmal diese Transkribierung, dass es dann irgendwie auch die Stimmung trägt und dass es von den Atmern ungefähr passt, so dass du dann am Ende auf deinem Tablet, wie du vorhin beschrieben hast, einen Text bekommst, der dann hoffentlich relativ gut passt, weil ich nehme an, dass du selten dann sagst, ja, hier müssen wir den Text nochmal ändern, ne?
Genau, es kann schon mal vorkommen. Also die Verantwortung hat dann der Regisseur, dann möglichst schnell die entsprechenden Wörter zu finden. Deswegen ist es oft auch so, dass Regisseure auch als Dialogbuchautor arbeiten.
Ach krass, ja.
Und also manche kommen von der Sprecherseite, aber manche kommen eben auch von der Autorenseite. Ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn du als Regisseur auch noch das Buch geschrieben hast.
Ja. Dann,
Ja,
finde ich aber total faszinierend. Habe ich auch nie drüber nachgedacht.
Ja, aber muss natürlich nicht sein.
Ja.
Es kann auch sein, also mein Weg führte jetzt über das Theater, über den Schauspielberuf. Es gibt aber auch viele, die als Musiker gearbeitet haben oder irgendwie Tontechniker und da irgendwie dann darauf gekommen sind und sich dann da über diesen Weg da reingekommen sind oder die vorher, ich weiß nicht, als Sprecher für einen Rundfunk oder so gearbeitet haben und dann dazu gekommen sind.
Ja.
Es gibt auch also diese anderen Wege eben.
Ja, das ist doch, also das finde ich einen ganz guten Wrap-up vielleicht, weil ich habe halt sonst natürlich oft irgendwie so klassische Ausbildungs- und Studienberufe. Da zählt dieser jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt zu. aber es zeigt einmal mehr, was eigentlich in jeder Folge irgendwie so rauskommt. Den Weg weiß man vorher manchmal nicht. Also dein Plan war Schauspieler oder vielleicht eben Fußballprofi. Und es hat sich so entwickelt, ne? Und jetzt bist du zum Synchronsprechen gekommen. Und wer weiß, wohin es sich auch weiterentwickelt. Vielleicht schreibst du irgendwann dann wie heißen die Bücher jetzt noch gleich?
Die Dialogbücher
oder was auch immer. Aber das finde ich wieder ganz interessant. Also das kann man manchmal vorher gar nicht planen, sondern das kommt halt so. Und ich höre aber raus, dass du ziemlich glücklich damit bist, wo du so gelandet bist, ne?
Ja, muss auf jeden Fall sagen, also mit den entsprechenden Rollen vermisse ich das Theater überhaupt nicht. Und für gewöhnlich gehe ich nach dem Termin ganz erfüllt und entspannt und glücklich nach Hause.
Ah, schön.
ja, vielleicht auch, weil ich Teile meines Selbst im Privaten vielleicht gar nicht so ausleben würde.
Ja, also das, was wir hier teilweise so gehört haben, das wäre vielleicht auch im Privaten irritierend.
Ja, genau.
Du, aber wenn wir uns sehen und du leckst am Boden, ich werde nicht mitmachen, aber ich werde auch nicht komisch gucken. Sagen, das ist der Daniel, so ist er.
Ja, genau, so ist er. Ach, der ist Schauspieler. Ja, ja.
Ja, aber das war, also ich finde, das war ein super Schlusswort. Das hast du echt schön gesagt. Ich habe das Gefühl, wir könnten irgendwie ewig darüber quatschen. Ja. Aber ich würde sagen, es passt erstmal so. Also von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal das Schauspielthema aufnehmen, weil das, ja, hat echt Spaß gemacht. Und ja, an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Bock auf die Schauspielfolge habt, dann lasst es mich wissen. Es gibt auch einen Instagram-Account zu dem Podcast und da könnt ihr gerne kommentieren oder mir eine Nachricht schreiben.
Ja, oder wenn noch mehr Fragen sind, kannst du sie auch mir gerne noch weiterleiten. Also das ist auch kein Problem.
Ja, also immer her damit. Und dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank von mir an dich.
Ja, danke auch dir für das tolle Gespräch und liebe Grüße an alle Zuhörer.
Ja, danke.
Innen.
Innen.